Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und am Mikro für euch bin heute mal wieder ich, Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal. Ja, und was habe ich jetzt mit euch vor? Eine Reise, und zwar in das Innerste der Erde.
Mindestens 2500 Menschen sind im türkisch-syrischen Grenzgebiet ums Leben gekommen. Das Erdbeben traf die Region mit der Stärke 7,7.
Taiwan hat das schwerste Erdbeben seit 25 Jahren erlebt.
Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan steigt die Zahl der Opfer weiter.
Klimawandel, Energiewende und Erdbeben. Was haben die miteinander zu tun? Es gibt tatsächlich einen direkten Zusammenhang. Und der liegt darin, dass der Mensch hier seine Hand mit im Spiel hat. Der menschengemachte Klimawandel lässt Eismassen schmelzen, die an Land lagern. Und wenn die schmelzen, dann erhöht sich der Druck im Untergrund. Wie funktioniert das alles? Wie funktioniert die Erdbebenmaschine? Warum können wir Erdbeben nicht vorhersagen? Darauf werde ich im Detail eingehen in meinem Vortrag.
Marco Bonhoff habt ihr da gerade gehört. Er ist Leiter der Sektion Geomechanik und wissenschaftliches Bohren am Deutschen Geoforschungszentrum GFZ Potsdam und Professor für experimentelle und Bohrlochseismologie an der FU Berlin. Ein Schwerpunkt seiner Forschung ist die sogenannte induzierte Seismizität, also Erdbeben durch menschliche Eingriffe in den geologischen Untergrund. Ja, und da geht es nicht allein um Klimawandel, wie wir gerade schon gehört haben, sondern auch um Eingriffe wie Bergbau oder Stauseen, aber auch Fracking zum Beispiel. Also super spannend. Seinen Vortrag hat er am 1. November 2024 für uns gehalten. In den letzten Monaten, da waren wir ja mit dem Hörsaal so ein bisschen auf Tour. Einige von euch waren auch dabei. Es war auch übrigens super schön, euch kennenzulernen mal. Ja, und diesen Live-Podcast, den haben wir beim Silbersalz Science and Media Festival in Halle an der Saale aufgenommen. Das ist übrigens, das möchte ich gerade noch sagen, ein sehr, sehr schönes Event. Mehrere Tage voll mit tollen wissenschaftlichen Vorträgen, Filmen, Kunst, Musik, VR-Erlebnissen und ja, noch viel mehr. Sehr inspirierend, kann ich nur wärmstens empfehlen. Der Eintritt ist übrigens auch frei. Das nächste gibt es leider erst im November 2025, ist also noch eine Weile hin und deshalb kann ich es auch noch nicht versprechen, aber ich hoffe sehr stark, der Hörsaal ist wieder mit dabei. Jetzt hören wir uns aber erstmal an, was uns Marco Bonhoff bei dieser Silbersalz-Ausgabe erzählt hat. Und ganz kurz vorab für die Transparenz. Ich habe das ein bisschen geschnitten, damit das hier gut in den Podcast passt. Ich hatte vor Ort noch ein bisschen was über den Hörsaal erzählt zum Beispiel, aber den kennt ihr ja schon. Und ich habe die Fragen, die das Publikum während des Vortrags stellen konnte, nach hinten zusammengepackt, damit ihr euch jetzt erstmal ganz auf den Vortrag konzentrieren könnt. Und am Ende kommen dann also noch so ein paar spannende Details im Q&A. Jetzt geht's los. Und weil wir ja in Halle waren, da hatte ich vorher schon mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich entdeckt, mir war das neu, dass dort auch schon mal die Erde gebebt hatte, weil, ihr ahnt es, der Mensch da Hand angelegt hatte.
Ja, willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind oder dass ihr alle da seid. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich bin aus dem Hörsaal-Team von Deutschlandfunk Nova. Wir freuen uns sehr, dass wir hier dabei sein können beim Silbersalz-Festival. Vielen Dank. Für die, die nicht aus Halle kommen, 1996 hat hier in Halle mal die Erde gebebt. Und ja, das klang so ähnlich.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen. Mehrere Erdstöße haben am Morgen den Süden Sachsen-Anhalts sowie Teile Sachsens und Thüringens erschüttert. Hier in Halle, wo das Beben mit Werten zwischen 4,5 und 5 auf der Richterskala am stärksten zu spüren war, sind zahlreiche Häuser und Straßen beschädigt. Ein Mann wurde leicht verletzt. Ausgelöst wurden die Erschütterungen durch einen sogenannten Gebirgsschlag in dem seit 1982 stillgelegten Kali-Bergwerk Teutschental.
Genau, die Ursache war Kali-Bergbau, keine 20 Kilometer von hier entfernt. Da hat man sich in den 70er Jahren mal überlegt, ach ja, wir würden gerne noch ein bisschen mehr von diesem Salz aus der Erde holen. Eigentlich sind das so Hohlräume und das wird so abgebaut, dass dann so Säulen stehen bleiben. Da haben sie aber ein bisschen mehr abgebaut, sodass die Säulen zu dünn wurden. Und dann ist einer dieser alten Kammern zusammengestürzt. Das war die Ursache. So, und jetzt sehe ich hier vorne in der ersten Reihe schon so ein bisschen Stirnrunzeln. Da sitzt nämlich Marco Bonhoff, unser Erdbebenexperte, wenn Sie zu mir kommen wollen. Jetzt sind Sie dran, weil ich nämlich gelernt habe von ihm, dass das gar kein wirkliches Erdbeben war. Also jetzt nicht gleich falsch abspeichern, jetzt kommen die richtigen Infos. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön.
Also nicht immer, wenn die Erde bebt, ist es ein Erdbeben. Warum das nicht so ist, das fange ich jetzt gar nicht erst an zu erklären, weil da ist jemand Kompetenteres hier. Ich bin froh, dass Sie da sind. Vor 2 Tagen waren Sie noch in China. Verraten Sie uns mal ganz kurz, warum bringt Sie Ihre Arbeit nach China, nach Istanbul? Was machen Sie?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf heute. Ich bin Geophysiker und mich hat schon eigentlich, fast seit der Kindheit interessiert, was passiert, wenn die Erde wackelt? Und irgendwann habe ich das dann erkannt, dass das ist, was mich auch länger interessiert. Und ich habe dann Geophysik studiert und bin in die Erdbebenforschung gegangen. Und ich leite heute eine Forschungsgruppe zum Thema Geomechanik und wissenschaftliches Bohren. Und kann man sagen, wieso? Da kommt ja das Thema Erdbeben gar nicht drin vor. Doch, das ist da drin versteckt. Und wir forschen also zum Thema Erdbeben in Potsdam. Und dazu freue ich mich, dass ich da etwas gleich zu erzählen kann.
Vielen Dank. Dann würde ich jetzt sagen, fangen wir an.
Alles klar. Gut, ja, vielen Dank nochmal. Erdbeben. Wenn das Wort fällt, dann ist es meistens so, dass was passiert ist. Und zwar ist dann meistens was Schlimmeres passiert, denn wenn das Thema Erdbeben in den Nachrichten kommt oder wenn das Wort fällt, dann ist das meistens im Zusammenhang mit einer Katastrophe. Dann sind Menschen gestorben und dann ist es zu großen Schäden gekommen. Und zuletzt war das der Fall vor jetzt schon fast wieder 2 Jahren, im Februar 23, als in der Südosttürkei die Erde gebebt hat mit einer Stärke von 7,8, einer Magnitude. Und was das ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und das hat dann zu knapp 60.000 Todesopfern geführt und sehr großer Zerstörung. Wenn man jetzt in den Nachrichten über Erdbeben informiert wird, dann sieht man meistens einen Punkt auf einer Karte. Und Erdbeben ist natürlich wesentlich differenzierter zu betrachten. Und was sich hinter diesem Punkt verbirgt, das werde ich versuchen in den nächsten Minuten zu erläutern. Wir werden eine Reise unternehmen in den Untergrund. Wir gehen dahin, nicht wo die wilden Kerle wohnen, sondern da, wo die Erdbeben ihren Ursprung haben, nämlich in mehreren Kilometern Tiefe. Und da fangen die Schwierigkeiten und die Herausforderungen schon an, denn in mehrere Kilometer Tiefe, und wir reden von 5, 10 oder 15 Kilometer Tiefe, da kommen wir nicht hin. Wir versuchen natürlich, Erdbeben zu verstehen, zu erforschen und irgendwann auch vorherzusagen. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Aber da, wo es passiert, da kommen wir eigentlich gar nicht hin. Und wenn, dann nur durch sehr wenige tiefe Bohrungen. Mit Bohrung kann man also die Bereiche erreichen, wo Erdbeben auftreten. Aber es sind immer nur ganz wenige Punkte, denn Bohrungen sind sehr teuer. Eine zweite Möglichkeit, und auch das ist sehr rar gesät auf der ganzen Erde, sind ganz tiefe Minen. Zum Beispiel gibt es in Südafrika tiefe Goldminen, die gehen bis 3,5 Kilometer in die Tiefe. Das ist sehr tief, da ist es sehr heiß und da kann man tatsächlich erforschen, wie es zu Erdbeben kommt und warum sie dort auftreten. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass wir Erdbeben nur indirekt untersuchen können, und zwar durch Analyse von Erdbebenwellen. Das sind elastische Wellen, die bei Erdbeben ausgesendet werden und die wir dann mit Seismometern aufzeichnen. Die untersuchen wir, die erforschen wir, und daraus haben wir dann in den letzten Jahren, sogar Jahrzehnten, eine ganze Menge lernen können. Und das werde ich im Folgenden versuchen, verständlich zu erläutern. Also wir wissen eine ganze Menge über Erdbeben heutzutage, und als Mensch können wir sogar, an den Hebeln der Erdbebenmaschine auch so ein bisschen drehen. Wir können also auch menschengemachte Erdbeben erzeugen, Und so ein menschengemachtes oder induziertes Erdbeben war auch das Erdbeben von Halle in den 90er Jahren, das im Zusammenhang mit Salzbergbau gestanden hat. Ich werde meine Ausführungen in drei Blöcke unterteilen. Zum einen, da komme ich nicht umhin, werde ich ein paar Grundlagen erläutern, die man einfach braucht, die man verstehen muss, um dann die weiteren Details und die Einblicke in die Forschung auch verstehen zu können. Ich werde dann auch was dazu sagen, was eigentlich menschengemachte Erdbeben sind, wie groß können sie werden und sehr aktuell auch der Klimawandel wird langfristig zu mehr Erdbeben führen. Das ist ein Thema, was gerade sehr heiß diskutiert wird und da werde ich Sie mal auf den Stand des Wissens bringen. Und im dritten Block dann werde ich was sagen zum Schutz vor Erdbeben. Also was kann man tun, um sich vor Erdbeben zu schützen? Und eigentlich die ganz einfache Frage zu stellen, warum können wir eigentlich keine Erdbeben vorhersagen? Und die Frage zu stellen ist sehr einfach. Die Antwort darauf ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn Sie dranbleiben, dann hoffe ich, dass ich Ihnen da ein paar Antworten werde geben können. Also wir fangen an mit ein paar grundlegenden Fragen wie, was sind überhaupt Erdbeben? Warum gibt es überhaupt Erdbeben und wie misst man die Stärke von Erdbeben? Ein Erdbeben ist, wie ich schon gesagt habe, kein Punkt, sondern bei einem Erdbeben verschieben sich im Untergrund zwei Erdplatten oder Gesteinsblöcke. Und je nachdem, wie groß diese Gesteinsblöcke sind, danach berechnet sich dann die Energie und auch die Zerstörungskraft, die daraus hervorgeht. Die Energie wird transportiert durch elastische Wellen, die breiten sich in alle Richtungen aus und können dann an der Erdoberfläche gemessen werden und führen dann da auch zu Erschütterung oder eben auch zu Zerstörung. Dazu kann es aber nur kommen, weil diese Energie, die dann bei Erdbeben freigesetzt wird, schon im Untergrund vorhanden ist. Und diese Energie, die im Untergrund gespeichert ist, die kommt aus noch größeren Tiefen und steht im Zusammenhang mit dem sogenannten Geodynamo. Der Geodynamo ist eine unglaublich große Umwälzpumpe, die seit Hunderten von Millionen, wahrscheinlich sogar einigen Milliarden Jahren existiert. Und das ist im Prinzip wie so ein riesiges Fließband im Erdinnern, wo sich die Gesteinsmassen honigartig langsam verschieben. Riesige Umwälzpumpen und die reichen dann bis in den Erdmantel. Und an der Erdoberfläche, wo wir leben, ist im Prinzip die Haut, auf der wir stehen, die Erdkruste, die ja fest ist, die ist relativ dünn. Im Vergleich ist die nur ungefähr so dick wie die Schale von einem Ei. Und alles, was zähflüssig ist und sich dauernd bewegt, das ist dann das Eiweiß und das Eigelb. Aber wir leben auf der Eierschale. Und das Problem ist, dass diese Kontinentalplatten, also die Erdplatten, von diesen Umlaufpumpen mitgenommen werden. Die verschieben sich gegeneinander, voneinander weg und aneinander vorbei. Und durch diese Verschiebung wird dann aufgrund von Reibung Energie aufgestaut. Und der Energieeintrag, also die Bewegung im Untergrund, die ist kontinuierlich, die läuft immer weiter mit einigen Zentimetern pro Jahr. Und über Jahrhunderte und Jahrtausende kommen dann da sehr große Energiemengen zustande. Und die Energie sammelt sich auf, wird immer stärker. Und irgendwann, an irgendeinem Punkt, reicht dann die Gesteinsfestigkeit nicht mehr aus. Die Reibung kann diese Energie nicht mehr halten. Und dann, wie bei einem Fingerschnips, läuft so ein Erdbeben los, die Erdplatten verschieben sich und es kommt zu einem Erdbeben. Ich will mal versuchen, das an einem Beispiel zu erläutern, plakativ. Wenn man, ich sag mal, diese Halle hier mit Mausefallen bestückt und die alle spannt und dann in diese Mausefallen statt ein Stück Käse Tischtennisbälle liegt, dann kann man das tun, immer mehr Mausefallen, immer mehr Energie und irgendwann reicht es dann aus, dass eine Mausefalle versagt. Der Ball fliegt hoch und führt dazu, dass alle anderen Mausefallen aktiviert werden und der ganze Raum ist erfüllt von Bällen, die wild durch die Luft fliegen. Und so ähnlich ist das dann auch bei einem Erdbeben, was dann plötzlich auftritt, manchmal aus dem Nichts kommt, meistens aus dem Nichts kommt und dann eben je nachdem, wo diese Erdbeben stattfinden und ob es Ansiedlungen in der Region gibt, auch zu Schäden führt. Ich habe schon gesagt, es gibt kleinere Erdbeben, es gibt größere Erdbeben. Manche führen zu Zerstörungen Und in den Nachrichten ist dann immer wieder davon die Rede, das Erdbeben hatte die Stärke von XY, 3, 4, 5 oder auch 8 auf der nach oben offenen Richterskala. Ich denke, das ist den meisten geläufig, das Wort Richterskala. Aber haben Sie sich mal gefragt, was das eigentlich bedeutet? Was heißt das eigentlich? Die Richterskala ist nach oben offen. Ist sie unendlich? Ist sie nach unten offen? Ist sie nach unten geschlossen? Das möchte ich Ihnen mal versuchen zu erläutern, was das also eigentlich bedeutet. Zunächst mal, die Stärke eines Erdbebens misst man in Form der sogenannten Magnitude. Die Magnitude ist eine einfache Zahl und hinter einer Magnitude verbirgt sich ein Maß an Energie. Es geht also bei der Richterskala um ein Energiemaß. Und die Energie können wir messen dadurch, dass wir die Amplituden von Erdbebenwellen mit Seismometern messen und daraus dann berechnen, wie viel Energie bei einem Erdbeben freigesetzt wurde. Und diese Magnitude kann man dann auf einem Zahlenstrahl ganz einfach anordnen. Und diese Anordnung oder diesen Zahlenstrahl nennt man dann Richterskala. Und in der Tat ist es so, dass theoretisch diese Richterskala keine Begrenzung hat. Die ist nach oben theoretisch tatsächlich offen. Sie ist auch nach unten offen. Das Problem ist jetzt, dass unsere Gehirne ja, was sich evolutionär auch sehr ausgezeichnet hat oder was von großem Vorteil war, dass unsere Gehirne immer linear denken. Die Richterskala, die ist aber nicht linear, denn sie ist logarithmisch. Und logarithmisch ist sie deswegen, weil der Unterschied zwischen einer Magnitude zur nächsten ein sehr großer Unterschied ist. Und wenn man das linear auftragen würde, dann hätte man eine sehr, sehr lange Zahlenreihe. Und von daher ist dieses Zahlenmaß logarithmisch. Und was das bedeutet, ist letztlich, dass von einer Stärke zur nächsten, also von, sagen wir, Magnitude 3 zu Magnitude 4, ein 30-faches an Energie freiggesetzt wird. Und von einer Magnitude 3 zu 5 ist es dann nicht 30 plus 30, sondern 30 mal 30. Das heißt, zwei Magnituden größer entspricht einem etwa 900-fachen Energiemaß. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie das weiter hochdeklinieren bis zur Magnitude 7 oder 8, dass dann sehr große Energiemengen im Raum stehen. Und ich werde Ihnen mal versuchen zu verdeutlichen, was dieses Energiemaß eigentlich bedeutet. Ich fange mal im ganz moderaten Bereich an. Also ein Erdbeben einer Magnitude 3. Das ist ein Erdbeben, was man so gerade noch an der Oberfläche spüren kann. Tritt in Deutschland, sagen wir vielleicht ein, zweimal im Monat auf. In den meisten Regionen treten kaum Erdbeben auf. Und bei einem Magnitude 3-Beben wackeln dann vielleicht mal ein paar Gläser im Schrank. So wie neulich vor 2, 3 Wochen an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen. Eine Magnitude 4, also nicht eins größer in der Energie, sondern 30 mal so viel, ist dann schon sowas wie die Energie einer kleinen Atombombe. Und das kann man sich dann schon leicht vorstellen, dass wir hier von wesentlich größeren Energiemengen sprechen. Magnitude 5 ist dann nochmal 30-fach so groß, ist ungefähr die Energie von 10.000 Tonnen TNT-Sprengstoff oder auch der Energie eines mittelstarken Tornados, also schon Wirbelsturm. Wer mal einen Wirbelsturm erlebt hat, kann sich vorstellen, was hier für Energiemengen im Raum stehen. Und wenn wir dann zwei Stufen überspringen, eine Magnitude 8 ist dann schon die Energie, die freigesetzt wurde, zum Beispiel beim Türkei-Beben Anfang letzten Jahres oder auch beim San Francisco-Beben 1906, was damals im Prinzip die Geburtsstunde der modernen Erdbebenforschung war, weil damals nämlich durch zerrissene Gasleitungen San Francisco fast ganz ausgebrannt ist und man sich dann zum ersten Mal tatsächlich die Frage gestellt hat, was sind überhaupt Erdbeben, wo kommt das her? Wir müssen das besser verstehen, damit wir die Menschen besser schützen können. So, ich gehe mal noch ein Stück weiter. Magnitude 9. Magnitude 9 sind so ziemlich die größten Erdbeben, die wir bisher überhaupt gemessen haben. Zuletzt vor 13 Jahren in Japan, wo es zunächst zum dem Fukushima-Erdbeben kam, dann dem Tsunami und letztlich zur Kernschmelze im Kernkraftwerk. Und wenn wir das dann theoretisch nach oben weiter extrapolieren, eine Magnitude 10 wäre ungefähr 1 Billion Tonnen TNT-Sprengstoff. Das wäre etwa ein Erdbeben, bei dem auf einen Schlag eine Erdbebenzone aktiviert wird, wie die St. Andreas-Verwerfung, die einmal ganz um die Erde reicht. Und jetzt fangen wir langsam an zu realisieren, was das bedeutet, nach oben offen. Sowas gibt's nicht. Theoretisch ist das möglich, aber in der Praxis wird das nicht auftreten. Und wenn wir dann noch weiter hochgehen auf der Richterskala zu einer Magnitude 11, wie gesagt, alles sehr theoretisch, ein Erdbeben der Magnitude 11 würde bedeuten, dass die Erde in zwei Teile bricht, rein energetisch. Aber es ist auch die Energie, die uns die Sonne jeden Tag zur Verfügung stellt. Das heißt, das Energiemaß der Sonne pro Tag entspricht etwa einer Magnitude von 11. So, wenn Sie das nächste Mal in den Nachrichten hören, die nach oben offene Richterskala, dann denke ich, können Sie das sehr viel besser einordnen. Und nochmal realistisch, größte Erdbeben sind im Bereich von Magnitude 9. So, zum Ende des ersten Blocks möchte ich noch kurz darauf eingehen, wo es überhaupt Erdbeben gibt. Erdbeben sind nicht wahllos auf der Erdoberfläche verteilt, sondern treten sehr systematisch auf, und zwar zu etwa 90% an den Grenzen von den Kontinentalplatten. Sie alle haben vielleicht schon davon gehört, vom zirkumpazifischen Feuergürtel, das ist der Bereich rund um den Pazifischen Ozean. Dort wird mit Abstand am meisten Energie durch Erdbeben freigesetzt. Dann haben wir den Bereich auch in Südeuropa, in Griechenland und der Türkei, auch dort eine seismisch sehr aktive Zone. Also 90% der Erdbeben treten an Plattengrenzen auf. Dazu kommen dann noch 10%, die sind gebunden an Vulkane und an sogenannte Intraplattenbereiche, also Erdbeben, die mitten innerhalb von Erdplatten auftreten, so wie teilweise eben auch in Deutschland, aber dort dann meistens und fast ausschließlich im Bereich von Magnituden, die nicht zu Schäden führen. Die meisten Plattengrenzen sind aber leider auch entlang von Küstenlinien angeordnet. Stichwort zirkumpazifischer Feuergürtel. Und das ist der Fall, weil man an Küstenbereichen relativ gut Handel treiben konnte und dort sich dann eben über die Zeit große Städte entwickelt haben. Das wird nun zum Problem, denn die Erdbeben, die ja schon immer da waren, treten dort auch in Zukunft auf und stellen dort also ein zunehmend größeres Risiko dar. Damit möchte ich den ersten Block dann erstmal schließen. Jetzt geht es darum, gibt es menschengemachte Erdbeben? Fragezeichen. Erdbeben, das habe ich eben erläutert, sind natürliche Prozesse, die es seit Jahrmillionen von Jahren schon gibt und auch in Zukunft weiter geben wird. Und wenn man jetzt die Frage stellt, kann der Mensch an dieser Erdbebenschraube drehen? Haben wir Hebel in der Hand, um die Erdbebenmaschine zu beeinflussen? Dann ist die Antwort ja, in einem begrenzten Umfang. Zum einen in einem Umfang, der sogar auch gewollt ist. Und zum anderen in einem Umfang, der eigentlich gar nicht so gewollt ist. Und ich werde da gleich drauf eingehen, aber noch ein kleines Stückchen ausholen. Also Erdbeben gibt es mindestens seit Jahrhunderten von Millionen Jahren. Erdbeben gab es also sozusagen immer schon. Auch zu Zeiten, als es noch gar keine Menschen gab und auch schon zu Zeiten, als die Menschen in Höhlen gelebt haben oder vielleicht in kleinen Siedlungen. Und das, was uns die Natur bereitstellt an Erdbebenaktivität und an Bodenbewegung, das ist die sogenannte seismische Gefährdung. Die seismische Gefährdung ist also eine langjährige Konstante über Jahrmillionen. Und die beschreibt im Prinzip, wo wackelt die Erde wie stark. Das ist aber nicht das Problem. Denn das Problem kommt erst, wenn wir den Faktor Vulnerabilität mit ins Spiel bringen. Vulnerabilität ist ein ganz wichtiges Stichwort, bedeutet auf Deutsch sowas wie Verletzlichkeit. Und diese Vulnerabilität besteht in großen Ballungszentren wie Städten und in Infrastruktur. Und das Problem ist also nun, dass durch die weitere Entwicklung, die ja gut ist und die auch zu viel Wohlstand geführt hat, dass dadurch die Vulnerabilität gestiegen ist. Das heißt, wir haben jetzt große Ballungszentren, wir haben Gebäude, die teilweise instabil sind, wir haben Infrastruktur, Autobahnen, Bahnlinien, Gasleitungen und all das kann bei Erdbeben zerstört werden. Und das kann man mathematisch ganz einfach so zusammenfassen. Seismische Gefährdung multipliziert mit der Vulnerabilität ist das seismische Risiko. So, und da, wo jetzt die Vulnerabilität groß ist, also an Ballungszentren, und die sind, wie ich schon gesagt habe, etwa zu 40% entlang von Küsten verteilt und an allen Megacities, dort, wo die Vulnerabilität hoch ist und wo die seismische Gefährdung hoch ist, das sind die Risiko-Hotspots. Und so ein Hotspot zum Beispiel ist die Stadt Istanbul, die heute etwa 15, 16 Millionen Einwohner hat und wo direkt vor den Toren der Stadt eine große Erdbebenzone, eine aktive Plattengrenze verläuft, die nordanatolische Verwerfung. Das heißt, dort ist die seismische Gefährdung hoch durch die Erdbebengefährdung. Und die Vulnerabilität ist hoch durch diese anfällige Stadt, wo die Bausubstanz in vielen Fällen nicht sehr gut ist. Und das führt dazu, dass dort das seismische Risiko extrem hoch ist. Und damit komme ich jetzt zum Thema menschengemachte Erdbeben. Wir gerade in Deutschland, in einem der dicht besiedelsten Länder der Welt, müssen den Untergrund nutzen für verschiedenste Aktivitäten. Das kann sein, die Nutzung des Untergrunds zur Energieversorgung durch Abbau von Öl und Gas. Das ist heute so ein bisschen ein Auslaufmodell, weil es ja Richtung nachhaltiger Kreislaufwirtschaft geht. Aber das betrifft auch die Energieversorgung durch Nutzung des Untergrundes im Rahmen der Geothermie oder durch Kohleabbau. Auch der Kohleabbau ebbt ja langsam ab, aber ist nach wie vor präsent. Also Energieversorgung ist ein großes Thema. Ein zweites Thema ist die Speicherung von Wärme oder von Kälte oder zukünftig auch von Wasserstoff. Und ein dritter Bereich, der langsam im Kommen ist und der aus meiner Sicht eine ganz zentrale Rolle spielen wird in Zukunft, ist das Thema Lagerung von Kohlendioxid im Untergrund. All das sind Eingriffe in den Untergrund, durch die wir im Untergrund das Spannungsfeld verändern. Und wenn wir das Spannungsfeld im Untergrund verändern, dann kann es sein, dass wir dadurch meist kleine Erdbeben erzeugen. Und das ist, ich sag mal, ein Nebeneffekt, der in einigen Bereichen durchaus gewünscht ist, zum Beispiel in der tiefen Geothermie. Da brauchen wir diese ganz kleinen Erdbeben, die aber so klein sind, dass sie an der Oberfläche nicht nur nicht gespürt werden, sondern auch gar nicht gemessen werden können. Diese kleinen Erdbeben brauchen wir, damit wir die Erdwärme nutzen können, indem wir kaltes Wasser in die Tiefe pumpen und dann durch einen Wärmetauscher warmes Wasser wieder nach oben fördern und dann oben zur Wärmeversorgung nutzen. Also dafür brauchen und wollen wir viele kleine Erdbeben generieren. Die sind aber kein Problem. Das Problem ist, dass in sehr seltenen Fällen dabei auch Erdbeben auftreten, die ein bisschen größer sind und dann manchmal eben auch spürbar sind. Und in noch selteneren Fällen sind diese Erdbeben, diese induzierten oder anthropogen, also menschengemachten Erdbeben, dann so groß, dass auch mal ein paar Gläser im Schrank wackeln oder auch mal Risse in Häusern entstehen. Und das ist natürlich etwas, was wir vermeiden wollen, aber das gibt es. Es ist in Deutschland auch gar nichts Neues. Wir haben schon von dem Halle-Erdbeben gehört, bei dem durch einen Gebirgsschlag im Kontext Salzbergbau seismische Wellen ausgelöst worden sind. Ich nenne es mal so. Es gibt Bereiche im Kohlebergbau, besonders im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, wo über mehr als 100 Jahre induzierte, also menschengemachte Erdbeben an der Tagesordnung waren. Das hat damals keinen gestört, denn es hat dann mal ein bisschen gewackelt. Es gab auch mal Risse. Die Leute sind entschädigt worden, die hatten Jobs, die Akzeptanz war also sehr hoch. Damit hat man sich arrangiert, damit hat man gelebt. Und diese Aktivität von menschengemachten Erdbeben ist dann in den letzten 10, 20, 30 Jahren langsam abgeebbt, nämlich dadurch, dass ja der Steinkohlebergbau nach und nach beendet wurde. Jetzt kann ich zum Thema menschengemachte Erdbeben nicht zum Abschluss kommen, bevor ich nicht auch das Wort Fracking genannt habe. Vielen von Ihnen ist es sicherlich ein Begriff in den USA, aber mittlerweile auch in anderen Teilen der Welt gibt es immer wieder Berichte, dass der Abbau von sogenannten nicht konventionellen Öl- und Gaslagerstätten zu Erdbeben führt. Das stimmt auch. Nur ist es hier auch so, dass die allermeisten Erdbeben so klein sind, dass sie gar nicht gespürt werden. Und die Erdbeben, die dann so stark sind, dass sie entweder gespürt werden oder sogar auch leichte Schäden verursachen können, die stehen im Zusammenhang mit der Verpressung von Brauchwassern in den Untergrund. Und wenn man eben Wasser unter Hochdruck in den Untergrund presst, dann ändert man das Spannungsverhältnis. Und wenn es dort dann kleine oder mittelgroße Störungen gibt, die schon über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen Energie angesammelt haben und die sozusagen kurz davor sind, loszulaufen, wie bei den Tischtennisbällen vorhin, dann führt das zu sogenannten induzierten Erdbeben. Das ist also etwas, was im gewissen Maße ein Teil der Nutzung des Untergrundes ist. Das ist natürlich etwas, was wir versuchen zu vermeiden, besonders die spürbaren Erdbeben. Und dazu gibt es Forschungsansätze, dass man diese Eingriffe in den Untergrund eben so vornimmt, dass man sozusagen auf Sicht fährt und in Echtzeit Auswertungen und Analysen durchführt, sodass es gar nicht erst zu Erdbeben kommt, die dann so stark sind, dass sie Probleme darstellen und letztlich zu Schäden führen und dann auch zu Akzeptanzproblemen von all diesen unterschiedlichen Eingriffen. Das vielleicht mal zum Thema sogenannte induzierte Seismizität. Das ist also in der Fachwelt nichts Neues. Seit Jahrzehnten beschäftigen wir uns damit. In der Öffentlichkeit ist es ein Thema und es bleibt auch ein Thema. Das heißt, eine transparente Kommunikation von jedwegen Eingriffen in den Untergrund ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass man dieses dann auch im Dialog mit der lokalen Bevölkerung diskutiert. Das zweite Thema zum Bereich menschengemachte Erdbeben ist eines, was ein bisschen größer, langfristiger, vielleicht auch bedrohlicher erscheint und auch ist. Es ist so, und das ist eine Studie, die wir vor gar nicht langer Zeit, nämlich erst vor einem knappen halben Jahr veröffentlicht haben, indem wir ein Modell postuliert haben, dass der globale Klimawandel und die Temperaturerhöhung dazu führen wird, dass über einen Zeitraum von vielen Hunderten und Tausenden Jahren vorübergehend, und vorübergehend heißt hier für einige tausend Jahre, weltweit mehr Erdbeben auftreten werden. Und das ist erstmal natürlich eine schockierende Nachricht. Wir sagen immer, don't shoot the messenger. Also wir berichten darüber, was der Stand der Forschung ist. Ich will Ihnen versuchen zu erläutern, was das bedeutet. Mehr Erdbeben durch Klimawandel ist natürlich eine Schlagzeile, die lässt sich sofort gut verkaufen und erzeugt Schrecken und vielleicht Angst. Das bedeutet natürlich nicht, dass überall Erdbeben auftreten werden, dass wir nur noch Zerstörung haben werden. Das Prinzip dahinter ist folgendes. Die Temperaturerhöhung, die wir ja mit 99,9% als Menschen verursacht beschreiben können, führt dazu und wird dazu führen, dass Eismassen abschmelzen. Im Wesentlichen sind das die Eismassen in Grönland oder auf Grönland und in der Antarktis. Und das führt dazu, dass der Meeresspiegel weltweit steigen wird. Die Modelle, die es heute gibt, prognostizieren, dass bis zum Jahr 2100 der Meeresspiegel weltweit vermutlich, das hängt natürlich von den weiteren Emissionen ab, sagen wir mal, ungefähr 1 Meter steigen wird. Und aus diesen Erhöhungen des Meeresspiegels können wir jetzt ableiten, unter anderem dadurch, dass wir seit 20, 30 Jahren diese sogenannte induzierte Seismizität schon sehr gut untersucht haben. Daraus können wir ableiten, dass diese Meeresspiegelerhöhung zu einer Druckerhöhung im Untergrund führen wird und dass an einigen Bereichen dann dadurch Erdbeben ausgelöst werden, die sowieso irgendwann aufgetreten wären, die aber durch diesen erhöhten Druck schon ein bisschen früher auftreten werden. Und das Prinzip dahinter kann man, glaube ich, ganz einfach erläutern, indem man sich mal vergegenwärtigt oder in Erinnerung ruft, was passiert, wenn man in einen Swimmingpool springt. Ich denke, das haben Sie alle schon mal getan. Wenn man 1 Meter taucht, merkt man es langsam auf den Ohren. Da wird der Druck höher. Wenn man 2 Meter tief taucht, dann wird der Druck noch wesentlich stärker. Und das ist das Gleiche, was im Untergrund dann dadurch passiert, wenn sich der Meeresspiegel erhöht. Das heißt, der Druck im Untergrund wird sich erhöhen überall dort, wo Wasser auf der Erde vorhanden ist. Und das ist bei etwa 70% der Erdoberfläche der Fall. Der größte Teil ist kein Problem, denn da wohnen keine Menschen. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den Küstenbereichen. Ich habe schon gesagt, 40% der Menschheit wohnen in Megacities in Küstenbereichen. Und das ist der Bereich, wo wir in Zukunft dann mehr Erdbeben erwarten. Und die Aufgabe ist natürlich jetzt, dies besser zu erforschen und besser zu verstehen, was passiert da, wie kann man das quantitativ beschreiben. Und letztlich, natürlich, wie kann man das verhindern? Das Verhindern ist wahrscheinlich die schwierigste Frage. Die hängt dann direkt damit zusammen, wie sich die Treibhausemissionen in Zukunft entwickeln werden. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber wir sind heute schon ein ziemliches gutes Stück weiter dabei, zu verstehen, wie diese Prozesse passieren. Wir haben zum Beispiel nachgewiesen, auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und von maschinellem Lernen, dass sich in der Türkei vor Istanbul unterhalb des Marmara-Meeres die Erdbebenaktivität im ganz leichten Maßstab ändert. Dort gibt es Meeresspiegelschwankungen, die sind ungefähr 0,8 Meter, also ungefähr das, was ich eben erläutert habe, was wir bis zum Jahr 2100 zu erwarten haben. Und diese 1 Meter großen Wasserspiegelschwankungen führen jetzt dazu, dass die Seismizitätsrate immer ein bisschen ansteigt, wenn der Meeresspiegel ansteigt, und ein bisschen geringer wird, wenn der Meeresspiegel wieder geringer wird. Das heißt, es gibt diesen direkten Zusammenhang. Und ein zweites Beispiel möchte ich noch erläutern. Ein sehr eindringliches, weltweit einmaliges. Das kommt aus Indien. In Indien gibt es einen Staudamm, um dort ein Kraftwerk zu betreiben. Also im Prinzip Strom aus Wasserkraft. Und in Indien haben wir jedes Jahr sehr starke Monsunregen. Und dort ist es jedes Jahr so, dass wenn der Monsunregen beginnt, dann steigt der Wasserspiegel im Koyna-Staudamm um bis zu 20, 30 Meter. Und immer wenn der Wasserspiegel steigt, dann fangen im Untergrund Erdbeben an. Das ist ein Bereich in Indien, wo es sonst gar keine natürlichen Erdbeben gibt. Es ist mitten in der stabilen Erdplatte, keine aktive Plattengrenze, keine natürlichen Erdbeben. Aber jedes Jahr, wenn der Wasserspiegel steigt, dann fängt es an zu knistern und teilweise eben auch stärker zu knistern. Und dort erreichen die Magnituden dann 5 bis 6 und haben in der Vergangenheit auch schon teilweise zu Verletzten und auch zu Todesopfern geführt. Und immer dann, wenn der Monsun wieder aufhört, dann sinkt der Wasserspiegel und die Erdbeben hören wieder auf. Also im Prinzip wie so ein riesiges menschengemachtes Experiment. Und dort arbeiten wir aktuell daran, diese Prozesse eben besser zu verstehen, mit dem Ziel, letztlich auch Verfahren zu entwickeln, um das zu vermeiden. Ja, mit diesen beiden Beispielen oder Themenblöcken aus induzierter Seismizität und prognostizierter steigender Erdbebenaktivität im Kontext mit dem Klimawandel möchte ich den zweiten Block dann erstmal schließen. Und dann komme ich jetzt zum dritten Block. Und es geht jetzt darum, wie man sich am besten vor Erdbeben schützen kann. Und dann um die Schlüsselfrage, kann man Erdbeben vorhersagen oder kann man Erdbeben sogar verhindern? Auf die Frage, kann man Erdbeben vorhersagen, gibt es eine ganz einfache Antwort. Nein. Stand heute, nein. Und jeder, der Ihnen was anderes erzählt, lügt entweder oder kennt sich nicht besonders gut aus. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und es bleibt natürlich in der Seismologie das langfristige Ziel, irgendwann diese Erdbebenmaschine, sage ich mal, im Untergrund, so gut zu verstehen, dass man Stück für Stück vielleicht doch in die Richtung kommt, dass man Prozesse erkennt vor einem Erdbeben, die darauf hindeuten, dass ein großes Erdbeben kommt, und daraus dann eben Warnungen ableiten kann und somit dann letztlich ja Menschenleben schützen kann. Ich will meine Ausführungen mal unterteilen in kurzfristige Maßnahmen und dann mittelfristige Maßnahmen und langfristige Maßnahmen. Also kurzfristig muss man sagen, dass der beste Schutz vor Erdbeben, die ja sowieso auftreten, früher oder später, in manchen Bereichen eher später, in manchen Bereichen gar nicht. Wo können wir relativ gut sagen heutzutage? Wie stark können wir auch relativ gut eingrenzen? Aber das Wann können wir heute nicht vorhersagen. Von daher bleibt kurzfristig der beste Schutz vor Erdbeben, erdbebensicheres Bauen. Also eine Gebäudestabilität, die je nach lokaler Gefährdung so gut ausgelegt ist, dass sie Erdbebenwellen standhalten kann, dass also die Gebäude nicht einstürzen und damit Menschen unter sich begraben. Das ist einfach gesagt, theoretisch auch machbar, aber in der Praxis doch häufig relativ kompliziert. Erste Maßnahme dazu ist, dass man die Baunorm so anpasst, dass man aufgrund der seismischen Gefährdung, also aufgrund der Kenntnis dessen, wie groß kann die Erschütterung des Bodens in diesem Bereich, wo ich mein Haus bauen will, sein, dass ich daraus dann Baunorm ableite und die dann auch eingehalten werden müssen, wenn Gebäude gebaut werden. Und es gibt hier sehr gute Beispiele und es gibt auch weniger gute Beispiele. Das beste Beispiel weltweit ist vermutlich Japan. Dort ist über Jahrzehnte hinweg massiv investiert worden in erdbebensicheres Bauen aus objektiven Gründen, nachvollziehbaren Gründen, denn dort ist die Erdbebengefährdung sehr, sehr hoch. Und 2011 gab es das Tohoku-Oki-Beben mit einer unerwartet hohen Magnitude von 9. Und bei diesem Erdbeben, was ja Ihnen wahrscheinlich noch in Erinnerung ist, ist durch das Erdbeben an sich gar nicht viel passiert. Die Gebäudestruktur in Yokohama, in Tokio, war so gut, dass die meisten Gebäude diesen starken Erschütterungen standgehalten haben. Die großen Schäden, und das war dann letztlich das Problem, sind ja aufgetreten durch den Tsunami, der Wellenhöhen hatte, die so nicht vorhergesagt worden sind und die dann ja auch letztlich dazu geführt haben, dass es zur Kernschmelze im Fukushima-Kernkraftwerk gekommen ist. Nun ist es so, dass Japan sich diesen Schutz auch leisten kann. In vielen Ländern ist das nicht der Fall. Und zum anderen ist es auch logistisch aufwendig und einfach auch teuer, ganze Ballungszentren erdbebensicher entweder aufzubauen oder nachzurüsten. Und ich will hier mal ein Beispiel wieder aus Istanbul nennen. Istanbul ist über die Jahrzehnte sehr stark gewachsen, auch stark gewachsen zu einer Zeit, wo die Erdbebengefährdung noch gar nicht so präsent war. Und es gibt dort heute nach wie vor eine große Anzahl von Gebäuden, die den heutigen Baunormen nicht entspricht, die also bei im Fall des überfälligen Erdbebens mit großer Wahrscheinlichkeit auch einstürzen würden. Aber alle diese Gebäude, und wir reden hier von einem Gesamtgebäudebestand von etwa 1 Million Gebäude, alle diese Gebäude nachzurüsten, ist objektiv natürlich eine Mammutaufgabe. Aber theoretisch ist es nützlich und notwendig und auch machbar. Und von daher muss das die kurzfristige, wichtigste Maßnahme sein. Es gibt so ein geflügeltes Wort in der Seismologie, das heißt, Earthquakes don't kill people, buildings do. Also die Erdbeben töten die Menschen nicht, aber die Gebäude, die einstürzen, die sind das Problem. Und das ist nochmal genau wieder der Unterschied zwischen der Gefährdung und dem Risiko. Also wenn die Vulnerabilität, also die Gebäudesicherheit hoch ist, die Vulnerabilität gering, dann können die Schäden durch Erdbeben relativ gut eingegrenzt werden. Ich komme dann zum nächsten Zeitabschnitt, zum mittelfristigen Maßnahmen. Was können wir tun, um mittelfristig besser auf Erdbeben vorbereitet zu sein oder sogar Erdbeben zu prognostizieren? Und wir können heute, ich habe schon gesagt, Erdbeben nicht deterministisch vorhersagen. Das heißt, wir können nicht sagen, Mittwochvormittag, 8.20 Uhr an dem und dem Ort so und so stark. Das kann kein Mensch heute seriös tun. Aber wir können Wahrscheinlichkeiten angeben, mit denen in einem bestimmten Zeitraum Erdbeben einer bestimmten Stärke auftreten werden. Und um dieses Verfahren der sogenannten probabilistischen Erdbebenvorhersage weiter voranzutreiben, haben wir und auch einige Kollegen weltweit uns die Erde quasi ins Labor geholt. Und wir haben in Potsdam ein Geomechaniklabor, wo wir im Labor Erdbebenprozesse nachstellen, wo wir Gesteinsproben, die ungefähr so groß sind wie ein Wasserglas, mit kleinen Seismometern bestücken, mit Piezokristallen und dann diese Gesteinsproben unter Druck setzen, so lange, bis sie brechen. Und das sind dann Erdbeben im Labor und die können wir sehr genau messen. Wir können alles kontrollieren, wir können die Experimente wiederholen. Und so haben wir über die Jahre ein Verfahren entwickelt, was uns relativ zuversichtlich stimmt. Wir können nämlich auf dem Labormaßstab Signale erkennen, schon bevor die Gesteinsproben durchbrechen, also vor dem großen Erdbeben, beobachten wir Änderungen im Gestein durch kleine Vorbeben, durch Veränderungen von weiteren Signaturen, sodass wir heute mit sehr gezieltem Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit probabilistische Vorhersagen tätigen können. Was heißt das? Das heißt, dass wir wie so eine Art Fieberkurve im Labor sehen können, wann die Gesteinsprobe beginnt, Fieber zu bekommen. Und bevor sie durchbricht, dann eben schon Signaturen erkennen, sodass wir letztlich dann warnen können und wissen, okay, gleich knallt's. Und die entscheidende Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, und das ist aktuelle Forschung, die wir bei uns betreiben und auch einige Kollegen weltweit, ist, dass wir jetzt diese Methodik versuchen hochzuskalieren. Erstmal auf den Bereich von Georeservoiren, also den Bereich, bei dem induzierte Erdbeben auftreten und gucken, mit wie viel Genauigkeit können wir dann solche induzierten Erdbeben eigentlich vorhersagen. Und dann, und das ist aber jetzt noch ein Stück weit in der Zukunft, dass wir mit diesen Methoden, die wir im Labor entwickelt haben und die dort funktionieren, versuchen auf dem Feldmaßstab vor Istanbul als einem Schwerpunkt so eine Art, wir nennen das prognosebasiertes Frühwarnsystem bereitzustellen, also eine Art Fieberkurve, die wir den Behörden dann an die Hand geben können und sagen, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, jetzt ist sie ein bisschen niedriger. Das gibt es heute noch nicht, aber wir sind relativ optimistisch, dass wir hier in den nächsten Jahren ein Stück weiter kommen werden. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir bei natürlichen Erdbeben keinerlei Kontrolle haben. Im Labor können wir an den Hebeln drehen, wir können die Spannung erhöhen, wir können hinterher die Probe aufschrauben, aufschneiden und gucken, was ist dort passiert. Wir können gucken, wo haben die Erdbeben stattgefunden. In der Natur können wir eigentlich nichts machen, als unser Seismometer aufstellen, hören und gucken, was kommt. Und die Kontrolle ist dort quasi null. Die Rahmenbedingungen sind bekannt, aber was kilometertief unter unseren Füßen passiert, ich habe es eingangs gesagt, ist nicht direkt messbar und ist sehr komplex. Und um das mal zu verdeutlichen, was wir eigentlich wissen müssten, um Laborbedingungen in der Natur zu haben, bei einem Erdbeben, wie es vor Istanbul erwartet wird, mit einer Magnitude von etwa 7 bis 7,4, dort werden sich zwei Erdplatten auf einer Länge von etwa 100 Kilometer bei einem tiefen Bereich von 20 Kilometern um mehrere Meter verschieben. Um dort jetzt auch nur annähernd Laborbedingungen zu haben, müssten wir quasi auf jedem Quadratmeter wissen, wie groß ist dort die Spannung, was für ein Gestein haben wir dort und bei welcher Spannung versagt das Gestein. Und das ist objektiv, glaube ich, ganz klar heute nicht machbar und auch in Zukunft nicht machbar. Und daher verlassen wir uns auf die statistischen Ansätze und versuchen dann für bestimmte Regionen Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Ich habe es erläutert. Also das zum Thema Erdbebenvorhersage und Stand der Forschung. Und dann will ich zum Abschluss noch ein bisschen weit in die Zukunft gucken. Das hat ein bisschen was von Science Fiction, aber es ist tatsächlich physikalisch begründet und theoretisch möglich. Denn man könnte ja sagen, okay, an bestimmten Bereichen, ich nehme mal die St. Andreas-Verwerfung vor San Francisco oder auch bei Los Angeles, dort wissen wir, dort wird früher oder später ein Erdbeben der Magnitude bis zu 8 auftreten. Und könnte man auch sagen, okay, statt einem Erdbeben der Magnitude 8 erzeugen wir nicht 10 Erdbeben der Magnitude 7 und nicht 100 Erdbeben der Magnitude 6. Es gibt nämlich immer pro Größenordnung 10-mal so viel Erdbeben, sondern ich muss mal eben rechnen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 Millionen Magnitude 1 Erdbeben könnten wir durch das Einpressen von Wasser, Stichwort induzierte Seismizität, erzeugen und können damit Stück für Stück die Energie abbauen, die im Untergrund vorhanden ist. Und damit wäre dann keine Energie mehr vorhanden und es wird kein großes Erdbeben geben. So, das ist Science Fiction. Weil es heutzutage natürlich nicht möglich ist. Ich habe es erläutert. Das Risiko ist viel zu groß, dass wenn man sowas macht, dass man dann da auch ein großes Erdbeben auslösen würde. Theoretisch ist es aber möglich. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz weit in die Zukunft gehen, oder kein Mensch weiß wie weit, aber setzen wir mal voraus, wir sind schon so weit, dass wir Erdbeben vorhersagen können, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Der nächste Schritt wäre dann tatsächlich Erdbeben versuchen zu vermeiden. Und ich habe es versucht zu erläutern, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Aber theoretisch ist sowas denkbar. Und damit möchte ich dann meine Ausführungen erstmal schließen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf weitere Fragen. Danke.
Marco Bonhoff war das mit seinem Vortrag über den geophysikalischen Zusammenhang von Erdbeben, Energiewende und Klimawandel. Ja, und ich hatte das eingangs schon gesagt, das Publikum konnte während des Vortrags auch Fragen stellen und die Antworten natürlich, die hört ihr jetzt.
Sie haben ja gesagt, dass der Erdkern rotiert. Was löst das jetzt eigentlich aus?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Auf die habe ich keine einfache Antwort. Also was wir wissen ist, dass im Erdkern hauptsächlich Eisen und Nickel existieren und die sind magnetisch. Und letztlich ist es so, dass der Erdkern ein riesiger Magnet ist. Und durch die Drehung der Erde führt das dazu, dass sich dann Kräfte entwickeln, die dazu führen, dass die Gesteinsmassen in Bewegung gesetzt werden. Und dann so wie so ein riesiges Förderband oder wie eine Rolltreppe sich ganz langsam, aber über ganz lange Zeiträume bewegen. Das ist so ein bisschen vereinfacht dargestellt, die Ursache dafür. Und das Ganze nennt man Geodynamo.
Bleibt es auch in Zukunft so, also dass diese, das Innere von der Erde so flüssig ist und in Bewegung und daher dann auch diese Plattentektonik weiter so oder ähnlich bleibt, wie das derzeit der Fall ist? Oder gibt es da Veränderungen in der Zukunft perspektivisch?
Ja, das bleibt so. Das war schon ganz lange so, zumindest über Jahrhunderte, Millionen Jahre, wenige Milliarden Jahre. Und das bleibt mit Sicherheit auch in Zukunft so. Und das führt dazu, dass über lange Zeiträume gemittelt das kann man pro Jahr, pro Jahrhundert ausrechnen, die Freisetzung durch Erdbeben ungefähr konstant ist. Man kann also sehr sicher prognostizieren, dass auch in 10.000, in 100.000 und auch in 10 Millionen Jahren die Erdbebenaktivität weltweit in etwa so sein wird, wie sie heute ist. Ja.
Kann man eigentlich diese Erdbebenenergie auch nutzen? Also es ist ja am Ende mechanische Energie, die da frei wird. Nutzt das der Mensch auch oder sind wir dem einfach nur ausgeliefert?
Sehr spannende Frage. Ich muss zugeben, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Aber wenn ich mal überlege, also theoretisch, ja, das ist Energie, die kann man theoretisch nutzen. Das Problem ist, dass wir ja dieses, ich sag mal, Nutzsignal von elastischen Wellen oder Energie nicht systematisch erfassen können, weil Erdbeben meistens aus dem Nichts kommen. Von daher müsste man dann schon an großen, sehr großen Bereichen der Erde Geräte aufstellen, die irgendwann mal Energie aufnehmen könnten von einem Erdbeben. Und ob sich das lohnt, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht ausrechnen. Theoretisch ist es möglich, aber ich würde mal behaupten, da gibt es wesentlich einfachere Methoden, um nachhaltig Energie zu nutzen. Von daher bleiben diese Erdbebenwellen doch in erster Linie mal ein zerstörerisches Potenzial und eine Bedrohung. Aber spannende Frage, ob man Erdbebenwellen nutzen kann, werde ich mal weiter darüber nachdenken. Danke.
Wie hängt Vulkanismus und Erdbeben zusammen? Und in welcher Zone entsteht Vulkanismus? Ist das noch auf der Eierschale oder kurz drunter?
Beides. Also Vulkanismus entsteht immer da, wo heißes Material von unten auftreibt. Und das ist bei den tieferen Quellen für Vulkane, ist das genau dort, wo diese Umwälzpumpen aus der Tiefe nach oben kommen und dann abdrehen und dann die Erdplatten mitnehmen. Aber da tritt tatsächlich Vulkanismus auf. Der weit verbreitetste Mechanismus, das sind die sogenannten mittelozeanischen Rücken. Dort, wo nämlich diese Umwälzpumpen nach oben laufen und dann zur Seite weglaufen, da reißt die Kruste auf unter Ozean und dort wird neuer Ozeanboden gebildet. Da tritt Magma auf im Ozeanboden, kühlt dann ab und formt dann das, was wir ozeanische Kruste nennen. Das ist zum Beispiel der Fall entlang des gesamten Atlantischen Ozeans, von Island bis runter zur Antarktis. Europa und Afrika auf der rechten Seite und Nord- und Südamerika auf der linken Seite bewegen sich voneinander weg. Und genau in der Mitte ist dieser mittelozeanische Rücken. Da kommt Magma an die Oberfläche. Das ist der kleine Vulkanismus, aber aus sehr großen Tiefen. Und als zweite Hauptgruppe, sogenannte Stratovulkane, treten dort auf, wo Erdkruste oder wo diese Umwälzpumpen wieder nach unten laufen. Die nehmen dann Erdkruste mit runter, die heizt sich auf. Das führt dann dazu, dass das Wasser, das da auch mit drin gespeichert ist, sich extrahiert und nach oben läuft und nimmt dann schmilzt Gestein auf. Und das führt dann zu Vulkanen an der Erdoberfläche. Das sind welche Vulkane, die haben ihre Quelle dann so in 100 plus minus 50 Kilometern Tiefe. Das sind so mal zwei Vulkanarten.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage zu der induzierten Seismizität. Ich habe es mir eben kurz überschlagen. Also 10 Meter Wassersäule entspricht dem Atmosphärendruck hier an der Oberfläche etwa. Bei einem Meter wären das eigentlich ja nur 10% sozusagen unseres Atmosphärendrucks. Da habe ich mir überlegt, da müssen eigentlich andere Parameter im Untergrund auch noch eine große Rolle spielen zusätzlich, um halt diese Seismizität tatsächlich auszulösen dann. Können Sie da vielleicht noch so ein bisschen in Richtung Bodenmechanik noch so einige Parameter nennen, die dafür auch interessant wären?
Also erstmal ist es richtig, es gibt unterschiedliche Faktoren. Der weitaus größte Faktor ist die Plattentektonik. Dadurch, dass sich im Untergrund in einigen Bereichen der Erde die Erdplatten verschieben, das ist der größte Energieeintrag. Ansonsten fallen mir eigentlich keine großen Faktoren ein, keine natürlichen Faktoren. Die menschengemachten Faktoren habe ich schon genannt, dadurch, dass man Wasser in den Untergrund presst. Im Untergrund, glaube ich, gibt es sonst keine größeren Ursachen, um die Spannungsverhältnisse zu ändern. Es gibt aber wohl an der Oberfläche noch Effekte, die wir auch schon nach und nach beginnen zu beobachten. Es manifestiert sich darin, dass die Stärke von Wirbelstürmen zunimmt. Ist ja gerade groß in den Medien gewesen, Hurricane Milton und andere, auch Taifune im pazifischen Bereich. wenn die Stärke der Stürme, und auch das ist ja nichts anderes dann als ein Energiemaß, wenn die Stärke der Stürme zunimmt, dann nimmt der Druck auf den Untergrund im Bereich der Stürme zu. Und das ist in wenigen Fällen auch bereits beobachtet worden, kann das dazu führen, dass dann dadurch Erdbeben ausgelöst werden. Auch das sind dann Erdbeben, die sowieso irgendwann aufgetreten werden, aber sie finden eben dann schon vorher statt, dadurch, dass die Druckänderung stärker ist, als sie in der Vergangenheit war.
Eine Frage, die mich immer schon umgetrieben hat, ist die unterirdischen Atombombenversuche, wo ja auch ein erhebliches an Energie in den Untergrund abgegeben wurde, ob die auch Einfluss auf die seismische Aktivität haben.
Ja, also zunächst mal ist so ein unterirdischer Atomwaffentest vergleichbar mit einem Erdbeben von der Magnitude 4 bis 5, kann also weltweit gemessen werden. Und es gibt ein weltweites Messnetz, das sogenannte CTBTO, das weltweit betrieben wird, um auch zu überwachen, ob Atomtests stattfinden. Tatsächlich werden dann durch Atomwaffentests im Untergrund die Spannungsverhältnisse im Untergrund verändert und es kommt dann in der Umgebung zu kleineren, ja, meistens sind das kleinere Erdbeben, dadurch, dass eben die Wellen durchlaufen und je höher die Energie, umso größer die Spannungsänderung, umso mehr, ich sag mal, atombombeninduzierte Erdbeben gibt es dann auch. Das ist ungefähr das Gleiche wie bei natürlichen Erdbeben. Auch bei natürlichen Erdbeben gibt es ja sofort nach dem Hauptbeben dann immer Nachbeben, die mit der Zeit dann wieder abebben. Aber in der Magnitude eigentlich immer geringer sind als das Hauptbeben selbst.
Ich hatte noch mal eine Frage zu dem Eisschild, wenn der schmilzt durch den Klimawandel, ob man dann davon ausgeht, dass das in der Antarktis vielleicht mehr oder weniger Erdbeben auslöst, dadurch, dass ja dann da eben der Schild nicht mehr ist und dadurch eine andere Gewichtsverteilung herrscht?
Ja, gute Frage. Also in der Antarktis ist die Prognose, dass das tatsächlich dann durch die Entlastung, dadurch, dass das Eis nicht mehr da ist, ist die Erdkruste oder die Auflast ist leichter und die Antarktis wird dann ein Stück weit nach oben treiben, isostatisch bedingt. Das führt dann zu Entlastungen im Untergrund, zu Spannungsänderungen, das wird zu Erdbeben führen. Dafür gibt es sogar ein relativ gutes Beispiel, was nämlich in den letzten 10.000 Jahren passiert ist, nach der letzten Eiszeit. In der Eiszeit gab es einen großen Eispanzer auf Skandinavien, der ist abgeschmolzen und hat dazu geführt, und das findet heute auch noch statt, dass Skandinavien sich Stück für Stück hebt. Und das hat dann im Bereich von Skandinavien, auch wieder im Bereich ohne aktive Erdbebenzone, ohne aktive Plattengrenze, dass es dort über Jahrtausende verteilt Erdbeben gegeben hat, die also jetzt schon langsam wieder aufhören, weil alles ist abgeschmolzen, der Hebungsprozess ebbt langsam ab. Aber auch diese Effekte würde man dann zukünftig für den Bereich der Antarktis erwarten durchs Abschmelzen. Die Eismassen würden ja dann ins Wasser laufen und den Wasserspiegel global erhöhen. Das heißt, die Spannungsänderung im Untergrund ist dann nicht mehr regional bedingt, sondern ist tatsächlich global verteilt.
Ein Vulkanausbruch kann ja auch ein Erdbeben auslösen. Wie passiert das eigentlich, dass ein Vulkanausbruch das auslösen kann?
Sehr gute Frage. Bei einem Vulkan und Ausbruch und besonders vor einem Vulkanausbruch gibt es meistens sehr viele, sehr kleine Erdbeben. Die entstehen dadurch, dass das Magma, das kommt ja von unten und das drückt sich durch die Erdkruste durch und an die Oberfläche bis zum Vulkan. Und wenn sich das seinen Weg bahnt und Platz nimmt, dann drückt das die Erdkruste auseinander und das führt zu kleinen Erdbeben rundherum. Und das ist wunderbar. Denn das bedeutet, wenn man diese kleinen Erdbeben vorher misst, dann kann man Vulkanausbrüche vorhersagen. Vulkanausbrüche kann man also relativ gut vorhersagen. Das heißt, bei Vulkanen ist es so, dass fast immer erst die Erdbeben auftreten und das sind dann meist kleine oder mittelgroße Erdbeben und dann kommt der Vulkanausbruch. Nach einem Vulkanausbruch, also Erdbeben, die durch einen Vulkanausbruch ausgelöst worden sind, fällt mir jetzt nicht ein, ist ein Phänomen, was, glaube ich, ganz selten auftritt.
Ja, ich habe eine ganz praktische Frage. Würden Sie in Istanbul eigentlich noch Urlaub machen oder sollte man bei seiner zukünftigen Urlaubsplanung seismische Gefährdungskarten berücksichtigen?
Die Frage habe ich schon sehr oft bekommen, weil ich tatsächlich selbst auch sehr oft nach Istanbul reise. Istanbul ist einer meiner Forschungsschwerpunkte. Wir haben dort über die letzten 20 Jahre ein Observatorium aufgebaut, wo wir in Bohrlöchern viele sehr kleine Erdbeben messen, um besser zu verstehen, was passiert dort und ob Sie in Istanbul Urlaub machen, die Frage kann ich Ihnen nicht abnehmen. Also die Frage schon, aber die Antwort nicht. Das müssen Sie selbst entscheiden. Letztlich ist es so, dass bevor man in ein Gebiet reist, was erdbebengefährdet ist, man sich schon mit den lokalen Gegebenheiten vertraut machen sollte. Das heißt, man sollte sich vorher überlegen oder zumindest auch, wenn man da ist, wie ist das Haus beschaffen, wie ist das Hotel. Es betrifft ja nicht nur Istanbul, auch alle anderen Urlaubsorte rund ums Mittelmeer sind ja auch zum großen Teil erdbebengefährdet. Und dann viel wichtiger, wie verhalte ich mich denn im Fall eines Erdbebens? Und da ist unsere Empfehlung, im Fall eines Erdbebens, wenn Sie merken, es fängt an zu wackeln, und das sollten Sie sich dann vorher schon mal angucken, wo Sie dann hingehen würden, sofort erstmal Schutz suchen, unterm Bett, unterm Türrahmen, unterm Tisch. Einfach deswegen, damit Sie nicht von herabfallenden Steinen, Stücken, sonst was erschlagen werden. Dann warten, bis die Erschütterung zu Ende ist und dann schnell rauslaufen. Das ist unsere Empfehlung. Zum Thema, fahre ich in solche Gebiete oder nicht, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Rein statistisch ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf dem Weg zum Flughafen einen Unfall haben, größer ist, als dass in den paar Tagen, wo Sie dann in so einem Gebiet sind, tatsächlich ein großes Erdbeben passiert. Erdbeben passieren, und besonders die großen Erdbeben, passieren sehr selten. Im Schnitt bleiben wir bei Istanbul alle 250 Jahre. Nur ist es so, dass in Istanbul das letzte Erdbeben schon 264 Jahre zurückliegt. Das heißt, rein statistisch ist es überfällig und könnte jederzeit passieren. Das heißt nicht, dass es morgen passiert. Es kann auch in 20 Jahren passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also, Sie sehen schon, ich eier rum. Ich werde Ihnen nicht sagen, ja oder nein, das müssen Sie sich selbst überlegen, aber informieren Sie sich gut und machen Sie sich dann selbst ein Bild.
Hier wurde ja gerade gefragt wegen Vulkanen und Sie haben dann ja gesagt, man kann das so ungefähr voraussagen, dass dann da was kommt und dass man dann noch evakuieren könnte, sozusagen. Könnte man dann auch zum Beispiel sagen, da in der Nähe soll es gebaut werden und könnte man dann messen, dass da dann was entstehen könnte, rein theoretisch? Oder ob das dann eher ein sicheres Gebiet ist, wo dann eher nichts entstehen könnte?
Oh, das sind jetzt schon ganz schön viele Fragen. Gute Fragen. Ich versuche mal ein paar davon zu beantworten. Also sollte man in der Nähe von Vulkanen Häuser bauen? Die einfache, normale Antwort wäre lieber nicht, weil der Vulkan kann ja ausbrechen und dann wird es ein Problem. Das passiert aber meistens nicht, weil die Menschen gehen in aller Regel nicht aus ihrer Heimat weg. Und an Vulkanen ist es jetzt so, dass die Erde da sehr fruchtbar ist. Das heißt, da kann man sehr gut Ackerbau betreiben, was die Lebensgrundlage für viele Menschen in der Landwirtschaft ist. Was man aber machen kann, dadurch, dass man ja nicht alle, aber viele Vulkanausbrüche, wenn man sehr genau überwacht, vorhersagen kann, dann kann man schnell evakuieren. Und auch da ist es so, dass jeder mit für sich selbst entscheiden muss, will ich in so einer Region leben, wo es gefährlich ist, oder will ich es nicht. Wenn jetzt in Halle die Erdbebengefahr hoch wäre, dann könnte man theoretisch auch sagen, ja, die Erdbebengefahr ist hoch, ich ziehe schnell weg. Das wird aber nicht passieren, da die Menschen ihre Heimat in aller Regel nicht verlassen wollen. Gibt es ja auch gute Gründe dafür. Es gab vor 14 Jahren ein großes Erdbeben auf Haiti, direkt in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince. Und da gab es schon sehr viel Zerstörung. Und wir wissen sehr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass früher oder später dort wieder ein großes Erdbeben auftreten wird und die Stadt dann noch stärker betroffen sein wird. Und es gab Diskussionen, ob man nicht die ganze Stadt dann umsiedelt, weil es ja viel zu gefährlich ist. Aber es ist nicht passiert. Die Leute gehen aus ihrer Heimat nicht weg und von daher gibt es andere Maßnahmen, um sich dann besser zu schützen.
Sie hatten vorhin, glaube ich, gesagt, dass man unterirdische Nuklearwaffentests daran erkennen kann, dass die ein Erdbeben in der Höhe 4-5 auslösen. Und nun ist vor ein paar Wochen durch die Medien gegangen, dass im Norden des Iran genau also ein Erdbeben in der Größenordnung stattgefunden hat und eben auch die These, dass das ein Nuklearwaffentest gewesen sein könnte. Und darum die Frage, war es denn einer?
Ja, sehr gute Frage. Also die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich dieses Erdbeben nicht untersucht habe und ich kenne jetzt auch tatsächlich nicht die neuesten Publikationen dazu. Aber generell ist es so, dass es theoretisch möglich ist, ein Erdbeben von einer, ich sag mal, Explosion, also einem Atomwaffentest, zu unterscheiden. Das will ich mal ganz kurz zusammengefasst so erklären. Bei einem Erdbeben verschieben sich zwei Platten relativ zueinander und es werden sowohl sogenannte P-Wellen als auch S-Wellen ausgesendet. Bei einer Explosion gibt es nur P-Wellen. Das heißt, theoretisch kann man das sehr gut auseinanderhalten. In der Praxis ist es aber so, dass teils durch extra ausgeführte Nebensprengungen, teils auch durch natürliche Prozesse, will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, das so ein bisschen verwischt. Das heißt, auch im Fall von Nordkorea ist es oft so, dass es tatsächlich mehrere Wochen dauert und sehr tiefgehender Analysen bedarf, um überhaupt festzustellen, war das jetzt wirklich ein Atomwaffentest oder war das vielleicht doch ein Erdbeben? Aber mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit wird man das früher oder später differenzieren können. Von daher, ja, schauen Sie mal nach, in ein, zwei Wochen sollte es darauf vielleicht eine Antwort geben.
Ich habe eine Frage zum erdbebensicheren Bauen. Und zwar gibt es schon eine Idee, ob man mit einem anderen Materialeinsatz, also nicht mehr Beton und Stahl, was erreichen kann. Zum Beispiel denke ich jetzt an, wenn man Kunststoff mehr verwendet, was aus dem 3D-Drucker dann vielleicht mal Häuser baut, ob das eine Option wäre oder eben ganz andere Materialien, die sich mehr verfasern und dann eben auch schwingungsresistenter sind.
Sehr gute Frage. Ich muss Sie leider ein bisschen enttäuschen. Ich bin leider kein Ingenieur. Ich kann Ihnen also jetzt keinen Überblick geben zu Materialien. Aber generell ist es richtig, was Sie sagen. Es gibt sehr sicher alternative Materialien, alternativ zu auch verstärkten Gebäuden. Holzgebäude zum Beispiel. Holz kann ja auch elastische Deformationen besser aufnehmen als Beton. Also es gibt dort Ansätze. Das Problem bleibt natürlich, dass es schon einen unglaublich hohen Bestand an Gebäuden gibt. Das kann man für neue Gebäude sicher so tun. Das ist möglich. Ist auch ein Kostenfaktor, aber möglich und logistisch auch möglich. Aber trotzdem müsste man ja bestehende Gebäude nachrüsten und schützen und resistent gegen Erdbeben machen. Also es wird vermutlich eine Mischung aus beiden sein, aber beides erfordert einen hohen Aufwand an Logistik und letztlich auch finanziellen Aufwand. Aber möglich ist es, ja.
Sie hatten gesagt, dass es P- und S-Wellen gibt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Es gibt im Kontext erdbebensicheres Bauen, gibt es noch eine andere Art. Also es gibt P-Wellen, S-Wellen und Oberflächenwellen. P-Wellen, das sind die schnellsten Wellen, die am schnellsten vom Erdbebenherd weglaufen. Die transportieren aber nicht so viel Energie. Das ist gut, weil wenn sie schnell laufen, kann man sie zuerst messen. Und da sie nicht viel Energie transportieren, sind sie kein großes Risiko. Das ist die Grundlage für jedes Erdbeben-Frühwarnsystem, dass man diese P-Wellen nutzt, um zu gucken, wo hat es gebebt, wie schlimm wird es und so weiter. Die S-Wellen, sogenannte, also P-Wellen heißen P-Wellen wegen primär, weil sie am schnellsten sind, die kommen zuerst an. Dann gibt es die S-Wellen, das sind Sekundärwellen oder Scherwellen. Sekundär deswegen, weil sie etwas langsamer laufen. Und sie transportieren Scherwellenenergie und damit höhere Amplituden, sind also ein größeres Problem, weil sie zu mehr Erschütterungen an der Erdoberfläche führen. Und das größte Problem bei starken Erdbeben sind die Oberflächenwellen. Die kann man vergleichen, so ein bisschen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft und die Wellen sich dann sich an der Wasseroberfläche ausbreiten, das sind Oberflächenwellen. Und die haben nochmal viel größere Amplituden als die P- und S-Wellen. Und das zweite Problem, was dazu kommt, die haben eine Frequenz, eine dominierende Eigenfrequenz, die liegt im Bereich der Resonanzfrequenz von vielen Gebäuden. Und das führt dann dazu, dass nicht nur viel Energie auf die Gebäude zuläuft, sondern die Gebäude auch mit genau der Frequenz angeregt werden, mit der sie am besten schwingen und deswegen auch leicht einstürzen.
Eine Ergänzung. Ich weiß nicht, bei Atombomben kommen nur die P-Wellen vor, habe ich das richtig in Erinnerung? Warum?
Bei einer Sprengung, ob es jetzt eine Atombombensprengung ist oder irgendeine andere Art von Sprengung, haben wir eine isotrope Quelle, eine Punktquelle und die Energie breitet sich in alle Richtungen aus, von der Quelle weg. Das heißt, die Teilchen schwingen, das sind Longitudinalwellen, die schwingen in Ausbreitungsrichtung. Und bei einer Explosion gibt es nur diese Wellen. Bei Erdbeben, wo sich zwei Platten gegeneinander verschieben, gibt es auch Scherwellen. S-Wellen, die durch den Bewegungsmechanismus entstehen, die entstehen bei Explosionen nicht. Und jetzt wird es kompliziert, diese P-Wellen, wenn die durch die Erdkruste laufen, dann können die auch umgewandelt werden in S-Wellen. Und da wird es dann kompliziert, auch bei der Frage vorhin zum Thema, wie kann ich unterscheiden, war es eine Explosion, also ein Kernwaffentest oder war es ein Erdbeben, braucht man dann schon sehr hochentwickelte Analysemethoden, um das tatsächlich auseinander zu dividieren.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es schon genannt wurde, aber was bestimmt jetzt eigentlich, ob das jetzt nur P-Wellen erzeugt oder nur S-Wellen erzeugt, was bestimmt das eigentlich?
Die Art der Bewegung, da wo es, ich sag mal, knallt. Wenn man eine Explosion hat, dann breitet sich von einem Punkt aus in alle Richtungen die Welle gleich aus. Das sind sogenannte P-Wellen. Und bei einem Erdbeben, da gibt es ja keine Explosion, sondern da verschieben sich zwei Erdplatten. Und wie groß diese Platten sind und wie weit sie sich verschieben, bestimmt dann, wie viel Energie freigesetzt wird. Und da werden dann auch verschiedene Typen von Wellen, also auch S-Wellen und weitere, ausgesendet.
Dann erstmal schließe ich an der Stelle. Ich behaupte jetzt mal, Sie sind noch eine Weile hier, oder? Okay, also wer jetzt sich noch nicht getraut hat oder noch nicht die Möglichkeit hätte, eine Frage zu stellen, können wir gleich noch machen. Ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für einen sehr spannenden Vortrag. Vielen Dank an das Festival und vielen Dank an alle, die jetzt heute hier so neugierig zugeschaut haben und übrigens sehr, sehr tolle Fragen gestellt haben. Ja, danke schön.
Das war unser Live-Hörsaal vom Silbersalz-Festival in Halle mit dem Geophysiker Marco Brunhoff. Ja, gerade noch eine kleine Fußnote. Ich habe eben noch mal schnell nachgesehen, ob es mittlerweile Infos zu diesem Erdbeben und den Atomtests gibt. Und ich habe aber, zumindest auf die Schnelle jetzt wie gesagt, leider noch keine gefunden. Wenn euch das interessiert, müsst ihr selbst dann noch mal stöbern. Sorry. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss für diese Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Ja, und die nächste kommt auch von mir. Dann geht es um Epigenetik und darum, wie wir selbst unsere Gene beeinflussen können. Super Vortrag, verspreche ich euch. Hört wieder rein. Und bis dahin, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.